Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wenn wir Barmherzigkeit mit Macht verschmelzen und Macht mit Recht, dann wird Liebe unser Vermächtnis und Veränderung das Geburtsrecht unserer Kinder. Das sind Zeilen aus dem Gedicht, das die Lyrikerin Amanda Gorman am 20. Januar 2021 zur Amtseinführung von Joe Biden vortrug. Ihr Gedicht »The Hill We Climb« machte die 22-Jährige schlagartig berühmt. Es wurde millionenfach verkauft und in etliche Sprachen übersetzt. Doch all die internationale Anerkennung nützt wenig, wenn eine Bürgerin aus Miami Flakes der Meinung ist, Amanda Gorman verbreite indirekt Hassbotschaften. Und die Schule, in die ihre Kinder gehen, sollte die Lektüre in der Bibliothek einschränken. Das Komitee des Schulbezirks in Florida ordnete an, dass nur Schüler ab der 9. Klasse Gormans Gedicht in den Schulräumen lesen dürfen. Annika Brockschmidt ist Journalistin, Konfliktforscherin und Autorin des Buches Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet. Mit ihr möchte ich über die jüngste Bücherverbannung in den USA sprechen. Guten Abend, Frau Brockschmidt.
Guten Abend.
Ron DeSantis, Gouverneur in Florida, will heute Nacht in einem Twitter-Space mit Elon Musk seine Kandidatur für die Präsidentenwahl 2024 bekannt geben. Kann man das als Zeichen sehen, dass das Inaugurationsgedicht ausgerechnet im Staat von Bidens Herausforderer aus der Schulbibliothek verbannt wird?
Ja, mit Sicherheit. Denn möglich gemacht wurden diese ja insgesamt und nicht nur in Florida steigenden Zensurversuche, aber vor allem dort durch eine Reihe von Gesetzen, die Florida-Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnet hat, unter dem Vorwand des Schutzes von Kinder- und Elternrechten, heißt es dann oft. Es gibt verschiedene Beispiele dafür, das sogenannte Don't Say Gay-Gesetz, wo DeSantis und das republikanische Landesparlament untersagt haben, dass Fragen von Sexualität, Gender oder generell alles, was irgendwie mit LGBTQ-Themen oder der Existenz von LGBTQ-Menschen zu tun hat, in Schulen, in Schulräumen nichts mehr zu suchen hat. Aber auch der sogenannte Stop Woke Act wird dazu gezählt. Und oft heißt es bei der Begründung der Zensur bestimmter Bücher, auch in den Gesetzestexten, es ginge also darum, Kinder vor Sexualisierung oder vor Pornografie zu schützen oder von nicht altersgerechten Inhalten. Und außerdem damit verbunden sind auch Verbote, speziell in Florida, von Inhalten, die dazu führen oder die dazu führen sollten, dass Kinder sich in Anführungszeichen schuldig fühlen für ihre Identität. Also das zielt dann in einem zweiten Schritt ab auf Inhalte, die sich beispielsweise mit den Schattenseiten der amerikanischen Geschichte beschäftigen, mit der Geschichte der Sklaverei, die sich mit Rassismuserfahrungen im Alltag beschäftigen. Und deswegen sind die Ziele von Versuchen, bestimmte Bücher zu zensieren, aus Schulbibliotheken zu entfernen, die in Florida, aber auch in anderen Staaten immer mehr auftauchen. Vor allem Bücher, die von nicht weißen AutorInnen geschrieben wurden und die Themen wie Rassismus, Themen wie LGBTQ-Identität und Ähnliches behandeln.
Wie exemplarisch ist denn dieser Fall für die Politik von Ron DeSantis bzw. der Republikaner?
Es ist wirklich die Destillation der Politik sowohl von Ron DeSantis, aber auch der Republikanischen Partei, die sich ja ganz dem sogenannten Kulturkampf verschrieben hat. Das klingt immer etwas verharmlosend, denn dieser Kulturkampf ist weit mehr als nur Rhetorik, sondern er findet eben seinen Weg immer mehr auch in die Gesetzesbücher. Republikanische Landesparlamente verabschieden gerade eine ganze Barrage an Gesetzen, die unter anderem dazu führen, dass die Rechte von LGBTQ-Menschen enorm beschränkt werden. Anti-Abtreibungsgesetze zählen dazu, aber eben auch die Beschränkung des staatlichen Bildungswesens, die Beschränkung von Lehrplänen, was man beispielsweise im Geschichtsunterricht den Schülerinnen und Schülern näher bringen darf. All das gehört dazu und der gemeinsame Nenner von all diesen verschiedenen Formen von Gesetzgebung ist letzten Endes der weiße christliche Nationalismus. Also es soll alles aus dem öffentlichen Leben und vor allem auch aus den Schulen, aus den Universitäten entfernt werden oder unsichtbar gemacht werden, was weiße, konservative, christliche Sensibilitäten verletzt.
Wie kommt es eigentlich dazu, dass Beschwerden einzelner Eltern so viel Aufmerksamkeit bekommen und dass sie dann auch eine so derartige Entscheidungsmacht haben? Sie treten ja als Einzelperson nach vorn.
Also das ist ganz interessant, weil sich das in den letzten Jahren etwas verändert hat. Also es ist jetzt nicht so, als gäbe es diese Versuche, bestimmte Bücher zu verbieten, erst seit diesem Jahr. Es gibt bestimmte Gruppen in den USA und Organisationen, die das schon länger beobachten. Versuche, bestimmte Bücher zu verbieten, haben sich schon 2022 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Dieses Jahr, und man bedenke, wir haben ja erst Mai, haben die Versuche noch mehr angezogen. PEN America, also die Autorenvereinigung Amerikas, hat für die erste Hälfte des Schuljahres 2022-23 mehr als 1400 Fälle von Bücherverboten gezählt. Das ist ein Anstieg von mehr als 28% zum vorigen Halbjahr. Seit 2021 hat PEN ganze 4000 Fälle verbotener Bücher registriert. Und oft stecken tatsächlich hinter diesen Zensurversuchen zwar vorrangig erstmal einzelne Elternteile, wie jetzt am Beispiel der Mutter aus Florida, die die Beschwerde ja nicht nur gegen Amanda Gormans Gedicht eingelegt hat, sondern auch noch gegen andere Bücher. Und wenn man sich mal ihre Social-Media-Kanäle anschaut, dann sieht man relativ schnell, dass besagtes Elternteil auch engagiert ist, unter anderem bei der Gruppe Moms for Liberty. Moms for Liberty ist eine rechte Organisation, die landesweit unter dem Deckmantel des Kinderschutzes in Anführungszeichen für Zensurvorhaben wirbt, ganz aggressiv, die während der Corona-Pandemie sich gegen Schutzmaßnahmen eingesetzt haben und jetzt die dort und damals entstandenen Netzwerke, die sie aufgebaut haben unter Eltern mit rechtem Kulturkampf, ganz massiv Programm machen, die sich teilweise darauf ausgerichtet haben, Schoolboards, die beispielsweise auch Richtlinien für Curricula durchsetzen können und verabschieden können, letzten Endes gekapert haben, indem, das ist eine alte Taktik der religiösen Rechten und der politischen Rechten, dass man also sich besonders ausrichtet auf lokale Wahlkämpfe, wo vielleicht gar niemand sonst anders aufgestellt wird, wo wenige Leute wählen gehen, dass man lokale Strukturen übernimmt und dann dort die eigene Ideologie durchsetzen kann. Und das ist extrem erfolgreich. Also oft ist es tatsächlich so, wenn man näher hinschaut, dass es nicht einzelne Personen sind, die sich hier über ein bestimmtes Buch beschweren, sondern dass beispielsweise oft ganze Cluster an Büchern verboten werden sollen und dass es eben oft Beziehungen und Verbindungen zu rechten Organisationen auch auf Landesebene gibt.
Ist denn zu erwarten, Frau Brockschmidt, dass sollte DeSantis Präsident werden, wir in den gesamten USA Verhältnisse bekommen können wie in Florida?
Das müssen wir gar nicht interpretieren, das hat er ja schon angekündigt. Also DeSantis liegt zwar weit hinter Trump zurück, hat aber ja seit Monaten immer wieder gesagt, Florida ist für ihn die Blaupause für den Rest des Landes. Sein Motto ist Make America Florida. Das ist ja ein Versprechen und eine Drohung zugleich.
Make America Florida, das ist der Slogan des republikanischen Gouverneurs Ron DeSantis. Er hat seine Unterlagen für die Präsidentschaftskandidatur bei der Bundeswahlkommission eingereicht. Der Zeitpunkt fällt mit dem Bann des Inaugurationsgedichtes von Amanda Gorman in einer Schule in Florida zusammen. Ich bedanke mich für das Gespräch bei der Publizistin Annika Brockschmidt.
Gerne, vielen Dank.